äußern zu können, wo man angepasst ist. Ja?
Ja.
Das ist ein Widerspruch, dass du sagst, ich muss mich zwar hier vollkommen unterwerfen, aber ich mache das selbstbestimmt.
Aber dieses Ich mache das selbstbestimmt ist, glaube ich, für viele nur noch ein Floskel. Also tendenziell würde ich sagen, geht es eher wieder in die Richtung Schicksal, Vorbestimmung, ich kann doch eh nichts ändern, weil das alles so abstrakt geworden ist, weil du die Gründe oft nicht sagen kannst.
Ja, da wirst du nicht von einer flexiblen Persönlichkeit reden.
Nee, in dem Fall nicht.
Ja. Das ist der Unterschied. Also letztlich ist die flexible Persönlichkeit schon mehr oder weniger auf der Seite eines Herrschaftsinteresses, ja? Wo man sagen kann, gut, da führt einer vor, ich habe das als Persönlichkeit, was man zum Leben braucht. Ich kann sowohl meine Arbeit, ich kann mich selbst bestätigen und ich kann das tun, was ich tun muss. Und ich kann das sogar als eine integre Persönlichkeit tun. Also das verstehe ich jetzt mal unter dem Begriff flexible Persönlichkeit. Und das ist auch das, was die in den Anzeigen suchen, wenn sie den Begriff verwenden.
Also ein Risiko haben wir jetzt halt noch gar nicht angesprochen. Das hatten wir vor ein paar Wochen mal. Das sehe ich jetzt hier nämlich auch wieder. Und zwar, dass die Leute letztendlich nicht mehr zwischen Arbeitsleben und Privatleben unterscheiden können. Dass sie sich im Privatleben genauso verhalten wie im Arbeitsleben, dass sie das letztendlich die ganze Zeit sich verkaufen bzw. ihr Produkt verkaufen. Und die Verbindung sehe ich jetzt in dem Fall eben auch wieder in dem Punkt, wenn man sich in seinem Arbeitsleben verstellt und damit durchkommt und erfolgreich ist und bestätigt wird. Man wird nicht so bestätigt, wie man eigentlich ist, sondern man wird nur so bestätigt, wie man eben in verstellter Form ist. Dann bietet es sich ja an, dass man irgendwann mal auf diese Idee kommt, gut, ich muss mich privat also auch verstellen, um erfolgreich zu sein, um gemocht zu werden, um anerkannt zu sein, um nicht zurückgestoßen zu werden. Und dann kann sich ja eine perfekte Identitätskrise bilden.
Die wird auch kommen.
Ja, also. Ja, das ist auch, glaube ich, schon zu beobachten, dass die Art des Beziehungswechsels, also wenn man seine Freundin verliert oder wenn du da, wo du die ganze Zeit dich mit wohlgefühlt hast, plötzlich abhaust, weil da irgendwas stinkt, ja, diese Art der Verarbeitung, die ist bestimmt schon sehr viel flüchtiger geworden, als ich es zum Beispiel von meiner Jugend her kenne. Also wir haben uns schon vielleicht, übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber wir haben uns da in einer Weise ernster genommen mit unseren Problemen und weniger ernst mit dem Spaß, den wir miteinander hatten. Und das ist vielleicht ein bisschen umgekehrt. Also, oder guck ich mal zu den Amis rüber, da sind die, das ist gang und gäbe, dass wenn einer nicht mehr so dazu passt, dass er auf eine ziemlich ekelhafte Weise rausgetrennt wird, ja. Das sind alles Verarbeitungsweisen, die hängen damit zusammen, dass man sich immer mehr abgrenzen muss, um irgendwo erfolgreich zu sein. Das heißt also, da ist ja auch ein Prinzip dahinter, dass das sich Abgrenzen einen weiterbringt. Ja? Und das ist ja eigentlich nicht, es war bei uns eigentlich umgekehrt. Wir haben, je mehr wir, ich idealisiere das jetzt ein bisschen, aber je mehr wir zusammengekommen sind mit vielen Menschen, desto mehr ist entstanden, desto besser war es auch für viele. Also ein Solidaritätsteil, der war für mich damals sehr wichtig. Und wenn ich jetzt heute so rumschaue, was für Probleme jetzt mein Sohn mit seinen Freunden und so hat, da ist es auch da, aber nicht als Solidarität, da ist es als Erlebenswelt, wo der gerade nur mal dabei ist, der jetzt gerade dabei ist und dann läuft was und es ist okay. Und dann geht man in die Disco und sowas und es war ein netter Abend und danach ist es wieder ganz vorbei. Ja? Mhm. Also so bleibende Beziehungen, die sind heute nicht mehr so.
Ja, also den Punkt kann ich dir bestätigen, dass sozusagen die Geschichtlichkeit wegfällt.
Ja.
Es ist, wenn man es übertreibt, es ist jedes Mal eine neue Begegnung, die irgendwo wieder bei Null anfängt.
Ja.
Und das ist sehr traurig. Das schafft riesige Probleme.
Ja, das ist schlimm.
Aber um nochmal auf das Problem von diesen zwei Welten, Arbeitswelt und Privatwelt, zurückzukommen, wäre es nicht möglich, den Leuten sozusagen wirklich klar zu machen, dass das zwei Bereiche sind. Ich meine, natürlich ist es sehr, sehr verlockend zu sagen, so wie ich mich an meine Arbeitswelt angepasst habe, so verstelle ich mich jetzt auch privat, weil das eben aus meiner Sicht wunderbar geeignet ist, um die kompletten Ängste ein Stück weit zu verschleiern, beziehungsweise auch zu bestätigen. Nämlich dieses zum Beispiel, jeder Mensch hat irgendwie die Urängste, zurückgewiesen zu werden, nicht gemocht zu werden, nicht dazu zu gehören. Jeder will irgendwo zwar ein Individuum sein, aber trotzdem Leute, die ihn bestätigen, ein Stück weit Selbstwertgefühl und so weiter. Und das wird ja extrem dadurch verstärkt, dass man eben anfängt, sich privat genauso wie eben auf Arbeit zu verstellen und letztendlich andauernd mit den Urängsten rumrennt, was ist, wenn ich mich mal so zeigen würde, wie ich wirklich bin. Jetzt mal überspitzt gesagt. Und da sehe ich für mich momentan noch keine Möglichkeit, wie diese Trennung, eine gewisse Verstellung muss bestimmt sein und ist auch in gewissen Situationen jetzt gar nicht mal so negativ. Ich meine, wenn ich mich mal nicht gerade mit meinem Chef anlege oder mit meinem Professor anlege, weil ich weiß, er hat Macht über mich, der entscheidet über meine Zukunft und da stecke ich mal ein bisschen ein, das ist ja okay, das wird sich sicher nicht vermeiden lassen. Aber auf privater Ebene hat das für mich extreme Auswirkungen. Letztendlich fällt da ein komplettes Stück Lebensqualität weg.
Ja, ich glaube, man darf die Geschichte mit dem wirklichen oder vermeintlichen Verstellen in der Arbeitswelt auch nicht überschätzen, ne? Also es gibt da ganz deutliche Grenzen der Verstellung und viele geschulte Menschen sehen auch sofort oder sehr schnell, wenn sich jemand verstellt, ne? Das heißt, du kannst dich nicht um 180 Grad auf Dauer verstellen, das wird jeder merken.
Aber ein Einwurf, es gibt ja wirklich Leute, ich behaupte jetzt mal gerade Leute, die selber so keinen sehr gefestigten Charakter haben, die an sich schon selber so schwimmen, dass sie noch letztendlich an dem, übertrieben gesagt, auf dem Selbstfindungstrip sind, dass die sich eine Zeit lang so sehr mit der einen Rolle identifizieren können, dass es für sie überhaupt keine Verstellung mehr ist. Und dann wird es eben problematisch.
Ja, ich glaube, da muss man einen Schritt weiter gehen, woran das liegt, dass die Beeinflussung so stark überhaupt sein kann. Und ich glaube, dass das nicht mehr in den Leuten selber ist, also man kann die deshalb auch nicht belehren oder irgendwo hinbringen, sondern dass die Sache, mit der sie zu tun haben, also die Gegenstände, mit denen sie zu tun haben, die Auseinandersetzung, die sie zu führen haben, die Beziehungen, die sie zu klären haben, dass da immer weniger Möglichkeiten ihres Eingreifens sind, dass sie immer weiter weggedrängt werden von der Welt der Ereignisse und der Dinge und dass das immer mehr zu so einer Art Bühne wird, wo Ereignisse sogar noch herbeigeführt werden, damit sie irgendwas erleben, aber nicht mehr ihre Wirklichkeit selber sich ereignet. Das ist ein großer
sein. Und der ist eben an diesem Talpunkt von: Ich habe verstanden, dass was nicht funktioniert, aber ich habe absolut keine Perspektive und weiß nicht, wie es weitergeht. Da ist kein Optimismus mehr vorhanden.
Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen erzählen, was wir früher gemacht haben. Wir hatten so eine Selbstorganisation gemacht, die hieß Therapeutischer Club in München. Da war ich 6 Jahre, glaube ich, Psycholog. Und das stimmt schon, dass das ein langer Prozess ist, was jeder da durchmacht. Das fängt an zum Beispiel mit sowas wie Ideologiekritik, dass man einfach die Sachen nicht mehr so glaubt, die da gesagt wird. Diese einfachen Antworten für komplexe Fragen, die müssen durchdrungen werden. Die Gefühle, die da sind, sind immer wieder Reinfälle auf das ganze System. Man kann sie nicht von jetzt auf morgen einfach ändern, ohne dass man sich wirklich ändert. Das heißt, die Änderung hat nicht allein eine sprachliche Ebene, sondern vor allem eine Lebensebene, dass man die und die Beziehung ändert, dass man sich anders zu seinen Freunden und so verhält und auch andere Freunde findet. Also diese ganzen Prozesse, die da sind, die finden ja ihre Kraft nur aus dem, dass etwas anderes hinzukommt. Also dass etwas, was bisher nur bedrängend war, gekontert wird, dass etwas nicht mehr so mächtig wird, dadurch, dass man mit anderen Leuten zusammen ist und weiterkommt. Und dann auch, dass man das Ganze aus dem Psychischen heraushebt und wenden kann. Das heißt also, dass das Psychische auch erkannt wird als eine gewendete Form von Wirklichkeit, eine nach innen gekehrte Wirklichkeit, die jetzt nicht nur einfach so stehen bleiben kann, wie ich sie erlebe, sondern die mich auch verhalten lässt und Verhalten auch erzeugbar ist dadurch. Und da gab es sehr viele Geschichten, die gut gelaufen sind. Es gab auch schlechte dabei, weil natürlich so eine Gruppierung auch dazu verführt, dass man sich hineinfallen lässt wie in eine wie in so ein Nest, ja, oder also da gibt es natürlich viele Probleme, aber das mit der Selbsthilfegruppierung, das ist da gar nicht falsch oder gar nicht schlecht, wenn sie nicht einfach nur psychologisch betrieben wird. Also wenn nicht einfach nur die Psyche als Psyche genommen wird, wie sie ist und beantwortet wird als psychische Not und die psychische Not nochmal aufbereitet wird, na, geht es jetzt besser? Darum kann es dann nicht gehen. Ja? Es geht immer darum, wie man da herauskommt, wie man es ins Wirkliche hinwendet und dann auch im Kopf Zugang nach außen entsteht, der eigentlich nur verschüttet war. Und da, meine ich, haben wir ganz Gutes dann getan. Also da ist einiges bei rausgekommen.
Natürlich. Also, dass es eigentlich eine Farce ist, weil es eben diese Geschichtlichkeit gibt. Mhm. Also mal ein Stück weit abstrahiert gesagt, da hat man dann gedanklich sein ganzes Leben in Trümmern vor sich liegen, was einfach nicht mehr zusammenpasst.
So läuft es.
Dieser dann. Moment ist ja extrem bedrohlich, existenzbedrohend. Es ist nicht nur Lebensangst, es ist dann wirklich existenzbedrohend. Und ich glaube, das ist natürlich auch der Punkt, warum das sehr oft verdrängt wird, warum man sich da nicht drauf einlassen kann. Aber in dem Moment gilt es ja, eine neue Perspektive zu schaffen. Und ich glaube, das ist eine gemeinsame Aufgabe, die sozusagen zu erarbeiten und zu verbreiten, beziehungsweise da überhaupt einen Austausch hinzustellen. Weil, um jetzt wieder die Verbindung zur Gesellschaft zu kriegen, ein Mensch in dieser Existenzkrise, der fühlt sich nicht selbstbestimmt, im Gegenteil. Der ist nicht der große Erfolgsmensch nach außen, der sagen kann, ich finde Ihr Unternehmen ganz toll, ich will für Sie arbeiten, sondern der widerspricht eigentlich allen ökonomischen Kriterien, die heutzutage an eingestellt werden. Der ist dabei komplett durchzurasseln. Und da gilt es ja dann eine Alternative zu finden, weil das liegt ja nicht daran, dass dieser Mensch schlecht ist und dass der in unserer Gesellschaft nichts mehr verloren hat, sondern es liegt im Gegenteil daran, dass der einer der wenigen ist, der kapiert hat, was hier falsch läuft und deshalb rasselt er durch.
Ja, genau. Also das ist der Punkt, weshalb es eine kulturkritische Psychologie geben muss. Das heißt also, weshalb etwas nicht in die Leute zurückgedrängt werden darf als eine Unfähigkeit, die sie nicht flexibel genug sein lässt und nicht so sein lässt, wie sie sein müssen, sondern dass da aufgegriffen wird, dass im Leben was zusammengebrochen ist, was zusammenbrechen musste. Und von diesem Müssen ausgehend bist du eigentlich schon in einer anderen Welt. Also wenn das aufgearbeitet ist, warum du zusammenbrechen musstest, bist du schon ein neuer Mensch, einer, der durch das hindurch will und muss, was ihm da sonst immer nur Scheinwelten sind.
Er muss sich natürlich zuerst schon der Arbeit stellen, was ihn auch zum Funktionieren gebracht hat. Also er ist nicht per se von dem Moment an, wo er das Ganze quasi durchschaut hat, ist er dann noch kein neuer Mensch. Also da steht noch ein fettes Stück Arbeit vor ihm.
Ja,
bevor er dann wirklich in einer menschlichen Weise funktioniert, in Anführungszeichen. Ne? Oder? Ja.
Ja. Also in dem Moment ist es sogar erstmal der ärmste Mensch auf der Welt, weil aber dadurch, dass das alte System abgelehnt wird, die Erkenntnis ist da, es stimmt was nicht, aber es ist eine absolute Unsicherheit da, wie es eben weitergeht. Es ist ein absoluter Trümmerhaufen und es bietet sich einfach leider an, das dann persönlich zu nehmen, zu sagen, ich bin unflexibel oder ich passe eben nicht in die heutige Gesellschaft rein. Und das ist der Punkt, wo für mich ehrlich gesagt auch der Staat nach meinem Staatsverständnis in der Verantwortung steht, das eben zu widerlegen. Aber genau das Gegenteil wird ja gemacht.
Ja, wie müsste sich der Staat denn dann verhalten?
Ja, zum Beispiel um zu sagen, in Bezug auf Arbeitslosigkeit. Es ist ja leider so, dass immer noch propagiert wird, Vollbeschäftigung ist möglich. Schwachsinn. Also mit dem System, das wir haben, ist es nicht möglich. Das nächste ist, dass sie behaupten, Arbeitslosigkeit wäre für die Gesellschaft was Schlimmes. Schwachsinn. Die Arbeit und unsere Gesellschaft kann mit 10% Arbeitslosen noch sehr gut leben. Es wird immer schwieriger, damit zu leben, aber noch funktioniert es. Gut, der Staat hat ein Problem wegen den ganzen Sozialkassen, aber der Kapitalismus an sich, die Unternehmen an sich, die haben noch lang kein Problem. Die würden ein paar Staaten, die letztendlich schon bankrott sind, noch eine Weile überleben. Und in dem Punkt wird eben der menschliche Faktor total vernachlässigt. Es wird absolut null auf das einzelne Individuum eingegangen. Dass die da brutale Probleme haben könnten, das kann auch ein Politiker, ein Berufspolitiker, der voll im Berufsleben steht, der kann das nicht verstehen.
Ja, aber es würde ja eigentlich auch darum gehen, dass die Menschen sich eben dann zusammenschließen. Und dann fühlst du dich auch nicht mehr allein. Und dann, denke ich, könnte aus so einer Bewegung auch etwas anderes entstehen.
Das ist eine Riesenchance da drin. Ja. Da steckt eine Riesenchance drin. Aber jetzt mal überspitzt gesagt, wenn das wirklich Leute sind, die sich verloren fühlen, die denken, ich passe nicht in dieses Gesellschaftssystem, die das persönlich nehmen und sagen, ich habe dann ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ich übertrieben sogar noch gesagt, ich bin ein schlechter Mensch. Welchen Antrieb haben die, sich zu organisieren? Welchen Antrieb haben die? Also, da kannst du für mich dann eine Selbsthilfegruppe machen, wenn ich das mal so darf ich da sagen darf.
Naja, aber du machst aber dich auch darüber lustig. Schau mal, wenn du jetzt lachst und sagst, oh, die können eine Selbsthilfe.
Nein, also das, ich mach mich nicht drüber lustig.
Doch, es ist eine gewisse Abwertung da drin.
Nein, ich kann mich mit dem, was ich gerade erzählt habe, auch ein gutes Stück weit selber identifizieren. Ich spreche da schon autobiografisch, jetzt nicht so extrem, aber ein Stück weit schon. Aber ich finde, dass um sich organisieren zu können, muss ein gewisser Optimismus vorhanden sein. Es wäre schön, wenn zum Beispiel Leute, die das eben schon durchgemacht haben, hinstehen und sagen, so als das habe ich schon hinter mir, ich habe das so und so erlebt. Und wenn da ein Austausch da ist, dann ist sozusagen die Selbsthilfe ist was Wunderbares. Aber ich finde, da steht auch unsere Gesellschaft ein Stück weit im Weg. Weil wenn jemand das eingesteht, dann ist er halt nicht mehr dieser tolle Erfolgsmensch, der heutzutage gefordert ist.
Ja, aber das kannst du dann sein lassen, weißt du?
Wenn er das bleiben will, ist er verloren, ja.
Ja, das kannst du dann sein lassen. Also, das brauchst du dann auch nicht mehr, diese Art von Bestätigung, die ja eigentlich gar keine ist.
Ja, ja aber trotzdem, ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die darauf verzichten können, aber komplett.
Ja, aber du kriegst dann eine andere Bestätigung.
Also wenn, ja, richtige. Wenn du soweit bist, dann brauchst du
dieses Surrogat, weil das ist ja nur ein Surrogat.
Ja.
Aber das ist ja nicht echt.
Ja, aber ich behaupte, in dieser Zwischenphase ist durchaus noch beides nötig.
Du bist in der Zwischenphase, oder? Frage ich dich einfach jetzt mal so.
Ja? Würde ich so sagen, ja.
Ja.
Ja. Altersbedingt.
Nein, nicht unbedingt nur Altersbedingt.
Ach, glaube ich schon. Glaube ich schon.
Also ich wollte jetzt aufhören, ich kann
nicht. Ich kann auch nicht mehr.
Jetzt trinkt man nur Bier.
Ja. Ey, schon wieder?
Natürlich.
Ja.
Aber du kriegst sowieso hallo. Noch ein bisschen Geld, ne?
Oh, ja.
Für die Veranstaltung.
Ja.
Der Wolfgang hört auf, ihr zwei Herren. Ihr zwei Herren. Wir wenden uns jetzt den gemütlichen Teil zu, lieber Eckart.
Wir waren schon fast. Wir haben dann bald Band voll gequasselt mit tollen Sachen. Ja.
Mit fantastischen
Sachen. Die besten.
Gehst du noch 100?
Ja.
Dann gebe ich dir unten. Ja. Danke. Eine Anzahl von zwei. Ja, dann kriegst du noch einen.
Achso, dann kriegst du vier gezogen.
Naja.
So, dann nehme ich jetzt hier die Flexibilität.
Unterschied, ob ich jetzt sage, da ist das und das passiert und das muss ich klären. Und wenn ich das geklärt habe mit jemand anders, dann geht es weiter. Mhm. Sondern es ist praktisch eine Ersatzwelt der Ereignishaftigkeit da, dass man halt immer eine Bühne sucht, ein Kino, ein Theater oder ein Rockkonzert oder sowas, an dem sich irgendwas wieder völlig unverstanden verbindet auf einer Gefühlsebene, ohne dass das einen Sinn ergibt, für das, wie man miteinander klarkommt. Das ist praktisch also immer in die dritte Person verlagert. Und das nenne ich jetzt mal Kulturkonsum als ein Mittel, sich von seiner Geschichte abzulösen und Kultur auch so zu handhaben, wie man seine ganze Existenz in der Arbeitswelt handhaben muss. Und in dieser Trennung zur Arbeit, wo ich flexibel bin und so, zu der passt dann die andere Welt der Kulturereignisse, des Kulturkonsums, wo ich dann halt alles mache, damit ich wieder irgendwie unter Menschen bin, mit denen was erlebe und das Ganze schön und gut und geradeaus ist. Aber dazwischen fehlt jede Vermittlung, die was Lebendiges auch erzeugt. Also Leben ist ja was Erzeugendes und nicht nur was Passives.
Ja, das funktioniert wunderbar, würde ich mal sagen, solange du nicht nachdenkst. Weil dieses ein Event hier und dort und dieses scheinbar locker leichte, du musst dich nicht groß mit Problemen beschäftigen, weil dann der eine Freund erscheint mal auf der Bühne, dann ist er eine Weile weg, dann wird er halt durch einen anderen ersetzt, okay. Das funktioniert so lang, bis du mal an dir selber letztendlich, ja, eben deine eigene Geschichtlichkeit wieder erkennst. Die Psychologen werden jetzt sagen, bis du erkennst, dass es einen gewissen Wiederholungszwang gibt, um den du teilweise nicht drum herum kommst. Ja. Und dann erkennst du eben, dass du auf gewisse Weise absolut unfrei bist. Und dann ist das Ganze eine Farce und dann stehst du da. Hm.
Ja gut, das ist ungefähr die Beschreibung, wie sich was auflöst. Also letztlich haben wir es dabei mit einer Geschichtslosigkeit zu tun, die sich praktisch einfach forterhält, indem dass man mit Flexibilität hantiert, umgeht, zur Vorstellung geht und alles erlebbar macht, aber der Bruch, die eigene Geschichte da überhaupt zu finden, ist, dass man zu dieser Lehre, die dabei entstanden ist, wirklich auf sich nimmt, also dass man das auf sich nimmt zu sagen, da muss ich doch fragen, was ich überhaupt mache, ja, und was für mich dabei wichtig ist. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt auf sowas zu kommen, dass das Leben sich tatsächlich ereignet und ich es die ganze Zeit nicht wahrnehme.
Mhm. So. Also, ja. Die Frage für mich ist jetzt immer noch, eben gerade in diesem Moment, wo man wahrnimmt,